Diese Folge wird euch präsentiert von Viv.
Da musste ich kurz aufstoßen.
Ach, schön. Hast du ein Bäuerchen gemacht?
Ja, habe ich ein Bäuerchen gemacht.
Mirko hat ein Bäuerchen gemacht.
Nee, toll, da freue ich mich. Wir haben heute hohen Besuch bei uns zu Gast.
Ich bin wieder da, ja. Ich habe euch wieder besucht.
Es war so klar.
War auch. Es ist wirklich einfach nur noch räudig.
Ja, es ist die erste Woche im Januar. Ehrlicherweise, habt ihr euch schon irgendwas vorgenommen, was ihr dieses Jahr machen wollt?
Haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen?
Das, was wir vorgenommen haben? Nee.
Nee, das haben wir uns noch nicht vorgenommen.
Das haben wir, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was wir uns vornehmen für das neue Jahr.
Ja. Nee, Vorsätze nicht, was wir uns vornehmen, dieses Jahr zu machen.
Es sind doch Vorsätze. Ach so.
Von Schwanz und Ehrlich aus.
Ach Gott, Leute, das ist wirklich mit euch eine Podcast-Aufzeichnung.
Ich dachte, du meinst Vorsätze.
Nee, was habt ihr euch irgendwas vorgenommen?
Doch Vorsätze.
Bis neue Jahr.
Zieh das weiter durch, Micha. Zieh das weiter durch, bitte.
Ich meine, du meinst aber auch die Vorsätze. Was nehmt ihr euch vor fürs neue Jahr? So, also habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Eben. Ja.
Was hast du dir denn vorgenommen? Also was...
Mit professionelleren Menschen arbeiten.
Oh, ja, wirklich. Manchmal denke ich, ich bin wirklich in einem Hühnerstall gelandet.
Eine tut Tour. Mir die große Tour.
Die große Tour
eine hast große
du.
Tour.
Ja, die große Schwanz- und Ehrlich-Tour.
Ja. Vielleicht kommt da auch der Gast, den wir heute eingeladen haben. Wer das ist und worüber wir gleich reden, das hört ihr jetzt.
Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
Micha, euer hüllenloser Cruising-Hotspot-Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
Buongiorno, Bitches.
Und zu guter Letzt, Mirko, euer kinky queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
Und das bin ich. Hallo, herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und im neuen Jahr dabei seid. 2023 wird genauso spannend und spektakulär, wie 2022 aufgehört hat. Vielleicht aber ein bisschen mehr Weltfrieden.
Nochmal so. Frohes Neues an dieser Stelle.
Ja, frohes Neues. Frohe Weihnachten. Frohes
Neues. Und wir haben heute...
Frohe Weihnachten. 3 Wochen her.
Nachträglich.
Nachträglich. Ich wünsche dir alles Gute nachträglich zu Weihnachten.
Ja.
Entschuldigung, so jetzt Mirko, frei für dich.
Nee, ist alles gut. Und wir haben aber heute einen Gast und der ist Basti. Hallo Basti.
Hallo zusammen. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich eine Privatshow kriege hier, aber gut, muss ich dann doch sprechen.
Gleich.
Ja, du, keine Sorge, eine Privatshow kriegst du dann hinter, also nach der Show.
Die Aftershow-Party.
Die Aftershow-Party, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn du da noch dabei sein willst, dann kannst du auch gerne da dazu kommen.
Ich sehe schon, man muss aufpassen, was man hier sagt, welche Worte man...
Selbstverständlich.
Lars nimmt's bei Wort.
Wir haben Basti nicht ohne Grund eingeladen und wer sich ganz zurückerinnern kann an Schwanz und Ehrlich von vor 3 Jahren, ist das jetzt glaube ich schon her, da haben wir tatsächlich im Januar auch eine unserer besondersten Folgen gemacht. Ich glaube, du hast es ganz oft gesagt, Lars, war das sogar eine deiner Lieblingsfolgen, weil wir da sehr, sehr viel gelernt haben und auch sehr viel gemerkt haben, okay, da haben wir echt noch merkwürdige Denkmuster und sind so in ganz komischen Sphären unterwegs und wir haben gedacht, es gibt... kann nichts Besseres geben, als nochmal einen Auffrischer zu geben und vor allen Dingen nochmal zu gucken, so, ey, was sind eigentlich so noch so die Punkte, wo man so ein bisschen weird noch ist und noch so ein paar, naja, Vorurteile, Klischees im Kopf hat und die einen vielleicht dann auch unsicher machen. Heute geht es nämlich um HIV, das habt ihr euch vermutlich schon gedacht, als ihr diese Folgenbeschreibung gelesen habt. Und wenn man jetzt tatsächlich mal so an HIV denkt, dann ist das in den Regelfällen, denkt man irgendwie so an die AIDS-Hilfe oder an HIV-Präventionskampagnen oder Kondome auf Partys. Also das war ja so mein erster HIV-Point, an dem ich quasi in irgendeiner Form was davon mitbekommen habe. Und Basti, du, wenn ich das so sagen darf, bist ja auch HIV-positiv und bist deshalb heute bei uns. Aber du bist ja nicht nur deshalb bei uns. Wenn du magst, darfst du dich gerne mal vorstellen.
Sehr gerne, Mirko. Ja, ich bin der Basti, bin 30 Jahre alt, also echte 30 Jahre, nicht so die typisch schwulen 30 Jahre, die ewig halten.
Wow, Mist.
Und bin seit, muss ich kurz überlegen, 9 Jahren HIV-positiv, seit 2013. Ja, es sind schon 10 Jahre, wir haben ja Januar, Entschuldigung.
10 Jahre. Also es sind natürlich, wir haben das nicht voraufgezeichnet, auf gar keinen Fall. Es ist auch noch nicht vor Weihnachten, das auf jeden Fall nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, wenn ich so an... HIV-Tests denke, so, das sind so immer die 15 Minuten, wo ich ein bisschen unsicher werde, obwohl ich im Regelfall eigentlich weiß, dass nichts passiert sein kann. Und trotzdem hat man so ein mulmiges Gefühl. Und ich habe mich dann kurz gefragt, warum ist das eigentlich so? Das ist ja eigentlich voll merkwürdig, dass man über das, also wenn man dann HIV hat, dass man weiß, so, man kann mit der Therapie ganz normal leben und es ist alles gar kein Problem oder vieles ist kein Problem und man kann niemanden anstecken. Und das ist irgendwie ganz safe so in meinem Kopf. Und es ist relativ safe in meinem Kopf, was ich vorher machen kann. Aber genau dieser Zeitpunkt zwischen den beiden, also dieser HIV-Test, der macht mir immer noch so ein bisschen Nervosität. So, das sind diese 15 Minuten, wo man beim Test sitzt und denkt, was ist, wenn es jetzt
doch... Ach, das hast du schon noch so.
Du hast das auch, hast du letztens erzählt.
Aber ich hatte es bei diesem, pass auf, bei mir gibt es den Unterschied. Also ich hatte das einmal bei diesem, wir haben letztens nämlich so einen Schnelltest hier auch ausprobiert. Und da muss ich sagen, da habe ich das erste Mal wieder gemerkt, so, oh, jetzt komme ich doch kurz so ans Grübeln. Wenn ich aber, und das finde ich mittlerweile sehr entspannt, weil früher, wenn ich zum Gesundheitsamt bin oder zum Arzt und habe den Test machen lassen, waren für mich die Tage danach immer echt super anstrengend und super kräftezehrend, weil ich mich halt völlig verrückt gemacht habe. Und das ist weg, seitdem wir diese HIV-Folge damals gemacht haben, weil ich einfach sage so, ja, ey, ne? Also, und das hat bei mir schon einiges geändert. Aber es war mit diesem Schnelltest nochmal was anderes, ne? Also das war irgendwie nochmal so dieses, glaube ich, weil es jetzt so vor Ort ist oder weil es neu war, keine Ahnung.
Ich, also vor ein paar Jahren, also auch vor der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, wäre es mir genauso gegangen. Also hätte ich auch voll Panik bekommen, hatte ich auch immer Panik bei den ganzen Tests, die ich machen lassen habe. Danach und jetzt in der Zeit, wo wir einfach so voll krass in dieser Bubble drin sind, man super krass aufgeklärt ist, geht es mir ganz anders tatsächlich. Also es ist halt, klar verändert sich dein Leben danach vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist nicht so echt wie vor 3 Jahren jetzt dann da gestanden hätte und ich hätte gewusst, oh Gott, was mache ich, wie sage ich meinen Eltern, das ist jetzt irgendwie alles viel cooler. Und ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile gelassener dran gehe als vor ein paar Jahren sogar.
Absolut. Ich bin auch deutlich gelassener als vor ein paar Jahren. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die Leute, die da gar keine Aufklärung bisher erlebt haben, was die damit sich ausmachen müssen. Aber ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen dieses Gefühl so, okay, was ist, wenn? So. Und ich glaube, heute würde ich gerne mal unsere halbe Stunde darauf aufwenden, zu gucken, was ist eigentlich, wenn dann doch was passiert ist und man dann die Diagnose HIV bekommt. Und mich würde tatsächlich interessieren, kannst du uns mal so ein bisschen deinen Tag beschreiben an dem Tag, an dem das tatsächlich passiert ist?
Ja, das kann ich gerne machen. Vielleicht eine kurze Vorgeschichte dazu, ich weiß, kann ich allzu lang ausholen. Aber
doch, gerne.
Ich meine da eh raus, nicht Quatsch.
Ich glaube, das war so eine typische Situation tatsächlich. Mir ging es wochenlang irgendwie schon gesundheitlich nicht so gut. Und ich bin tatsächlich, Schande über mein Haupt, bis dato nie zum Testen gegangen. Ich habe vorher noch nie einen HIV-Test gemacht. Und der erste Test, den ich dann gemacht habe, der war eben positiv. Und ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen Symptome gegoogelt, so das, was man eigentlich eben nicht machen soll. Und dann kam raus HIV oder Krebs. Und dachte ich mir schon, es ist bestimmt Krebs, HIV, woher soll es denn sein? Aber ich gehe trotzdem mal zum Test. Und bin dann in die AIDS-Hilfe gegangen. Da habe ich damals in Wien gewohnt. Bin dann in die AIDS-Hilfe zum Testen und schon in dem Moment, wo ich da rein bin, in das Gebäude, dachte ich mir, okay, ganz komisches Gefühl. Ne? Du hast irgendwie dieses Gefühl, jeder schaut auf dich, wenn du irgendwie in eine Teststelle gehst. Und ich glaube, das hast du auch, wenn du gut informiert bist. Ist total absurd, weil keiner schaut natürlich auf dich und es gehen hunderte Personen Tag ein, Tag aus da irgendwie rein und raus. Aber dieses Gefühl hatte ich damals. Ich war aber auch wirklich noch gar nicht aufgeklärt. Also wenn ich jetzt diese 9 Jahre, 10 Jahre zurückgehe, ich kannte mich über das Thema HIV, ich kannte mich gar nicht aus. Ich habe mich vorher nie damit beschäftigt. Ganz im Gegenteil, ich habe es immer so ein bisschen weggeschoben, dass das vielleicht auch in unserer Community ein sehr großes Thema ist. Und ja, bin dann in dieses Testzentrum, in die AIDS-Hilfe gegangen, habe mir Blut abnehmen lassen und saß dann eben genau diese 15 Minuten da, Mirko, wie du es gerade gesagt hast, und bin emotional da Achterbahn gefahren.
Kannst du uns einmal auf die Achterbahnfahrt mitnehmen?
Ja, also einerseits dieser Gedanke, naja, es kann ja sowieso nicht sein, woher soll es denn kommen, warum sollte ich HIV-positiv sein oder werden oder wie auch immer, alles gut. Andererseits natürlich, oh Gott, eigentlich muss es ja irgendwie das sein, es ist nichts anderes. Ich war vorher bei diversen Ärzten, habe halt Symptome checken lassen und es kam halt nie was raus. Also irgendwie wusste ich es für mich schon, okay, es muss dann wahrscheinlich doch HIV sein. Und es war halt so ein Wechsel, diese 15 Minuten in meinem Kopf, okay, Wie geht's jetzt weiter? Diese Zeit hat sich ewig angefühlt, aber irgendwann ist dann auch die Tür aufgegangen und dann kam die nette Arzthelferin rein, die dort bei der AIDS-Hilfe in dem Moment eben tätig war und ja, hat mir mein Ergebnis gegeben.
Wie kann ich mir so ein Ergebnis geben vorstellen? Weil ich meine, weiß jetzt zwar sehr oft, wie das ist, wenn man ein negatives Ergebnis bekommt. Mhm. Inzwischen geht das ja sogar fast oft schon per Telefon. Aber wie ist das, wenn man dann da sitzt?
Ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an, auch wo du sitzt. Und na, wir sind alle Menschen, wie die Menschen auch irgendwie drauf sind. In dem Moment, du spürst das ja, ob jetzt jemand selber irgendwie gerade seine Themen im Kopf hat oder nicht. Bei mir war es damals so, dass die Dame die Tür geöffnet hat und selber schon so ein bisschen betröppelt reingeschaut hat, wo ich mir dachte, okay, der Blick bedeutet ja eigentlich jetzt nichts Gutes in dem Sinne für mich, und konnte es dann irgendwie schon erahnen. Ja, aber ich glaube, es ist überall unterschiedlich. Also wenn du jetzt beispielsweise in einem Gesundheitsamt bist oder in einer Arztpraxis den machen lässt, schaut es wahrscheinlich wieder anders aus. Bei mir war es halt in der Situation eben so, dass die Dame wusste, sie hat jetzt noch in den nächsten 15 Minuten 10 andere Leute, die auf ihr Ergebnis warten, und wollte aber trotzdem natürlich mir entsprechend Zeit entgegenbringen. Ja, hat mich aber dann recht zügig ins Büro geholt und aber auch wieder weiterverwiesen an die Kollegin.
Du warst alleine dann da oder hast du jemand mitgenommen zum Testen?
Nee, ich bin damals tatsächlich alleine gegangen. Würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Ja, aber es war diese Hemmung da, irgendwie Freunden, auch guten Freunden, darüber zu erzählen, dass ich jetzt einen HIV-Test mache. Also das hat mich damals wirklich beschäftigt und jetzt würde ich sagen, nee, also wenn jetzt jemand fragt, soll ich jemanden mitnehmen? Ja, wenn du Freunde hast, denen du vertraust, dann nimm die mit, weil im Vorfeld fällt es dir auch noch deutlich einfacher, darüber zu sprechen, zu sagen, ich mache jetzt einen HIV-Test im Vorfeld, wo du nicht weißt, was rauskommt, ist einfacher, als am Ende zu sagen, übrigens, ich war beim HIV-Test, und so schaut's aus.
Also was ich halt immer wieder erschreckend finde, ist ja einfach, und das habe ich so oft schon gehört, dass die Ärzte vorher dich durchchecken so irgendwie und nichts finden, und das aber normaler Hausarzt, ja, nicht mal von alleine auf die Idee kommt, mal zu sagen, jetzt machen wir einen HIV-Test. Und es ist ja egal, ob man jetzt Männer mit Männer Sex haben oder ob es hetero ist, aber da kommen ja so viele gar nicht drauf. Überhaupt einfach mal zu sagen, so, und jetzt machen wir einen HIV-Test. Da habe ich schon so wilde Geschichten einfach gehört. Und ich verstehe einfach bis heute nicht, dass sich das auch bei den Hausärzten nicht irgendwie mal durchsetzt, zu sagen, man geht auch auf die Möglichkeiten zurück, um das mal abzuchecken, weil ich glaube, da würden sie vielen Menschen schon viel früher helfen, als das, bis die Leute überhaupt zu dem Punkt kommen, mal irgendwo hinzugehen zum Testen.
Ja, total. Also bin ich vollkommen bei dir. Muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir damals das Gleiche gedacht und ich komme, jetzt will ich nicht sagen vom Dorf, aber es ist schon Stadtrand, das ist schon ein Kaff am Stadtrand von Nürnberg, und mein Hausarzt damals war der Vater von einer guten Freundin. Und man kannte sich halt schon irgendwie seit Ewigkeiten. Und ich glaube, das war auch so diese Hemmung, ne? Also zu sagen, jetzt machen wir mal einen HIV-Test. Das impliziert ja dann für viele irgendwie, naja, wenn ich dem jetzt einen HIV-Test hinlege, dann unterstelle ich der Person ja irgendwas. So ist es aber gar nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, sich zu testen und ganz, ganz wichtig, eben Bescheid zu wissen. Aber ich glaube, gerade für viele Hausärzte ist das so eine Hemmung oder auch für Gynäkologen, Gynäkologinnen so eine Hemmung, den Menschen wirklich einen Test vorzuschlagen.
Das Ganze ist jetzt schon 10 Jahre her, wie du sagst. Vielleicht lebe ich einfach zu sehr in dieser Bubble drin. Glaubt ihr, das ist heute immer noch so, dass Ärzte, Ärztinnen so sind?
Das ist sowas von präsent. Also ich kann jetzt gerade aus Erfahrung einfach sprechen, weil ich habe jetzt mittlerweile 2 Leute schon so ein bisschen begleiten dürfen in der Phase, wo es wirklich, also ich war mit einer der ersten Ansprechpartner, und ich finde schon erschreckend, was teilweise bei Ärzten letztendlich noch passiert. Und ich höre halt auch immer wieder, also das ist ja schon, also selbst aus meiner Perspektive, wenn ich zum Hausarzt mal gegangen bin und gesagt habe, ich möchte mal, dass wir einmal alles durchchecken, dann sind die schon so, also ich hatte sogar mal einen Urologen, der dann irgendwie gesagt hat, ja, ob das denn sein müsste, dass man dann irgendwie so viel unterwegs ist oder so, wo ich mir denke, also sorry, also erstmal schreibst du mir nicht vor, mit wie vielen ich rumvögel, weil das ist meine Sache und ich habe halt Spaß dran, ja, aber mich da irgendwie tadeln lassen, das war genauso, weißt du, das zeigt es ja auch immer wie beim Thema Affenpocken, der Arzt, der mich da so krass stigmatisiert hatte mit der Geschichte, wo ich mir einfach denke, ey, ihr macht nicht euren Job, ihr geht eurem Job nicht so nach, ihr habt Vorurteile, ihr verurteilt Leute vorher, ihr verunsichert Leute und ihr sorgt dafür, dass diese Themen immer mehr stigmatisiert werden.
Und es geht ja sogar noch schlimmer, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Anfang Dezember, 1. Dezember, Welt-AIDS-Tag, gab es einen Fall, dass ein Medizinstudent nicht mehr weiter studieren durfte, weil er sein HIV Ergebnis, ein HIV-positives Ergebnis quasi mitgeteilt hat.
War das, ne?
Ja, genau. Und das gibt's ja auch leider immer noch, dass zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen dann gesagt wird, ja, du kannst nur den letzten Termin am Tag haben, weil wir das nicht desinfizieren wollen oder sowas. Also solche absurden Mythen gibt es ja auf jeden Fall immer noch. Du hattest jetzt gesagt, du wusstest von vornherein irgendwie, okay, da kommt jetzt kein gutes Ergebnis auf mich zu. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dann das Ergebnis bekommen. Erstmal, wie hast du dich gefühlt und was war dann der nächste Schritt?
Ja, als ich das Ergebnis bekommen habe, war es tatsächlich so, mir hat das dann eine Sozialarbeiterin dort mitgeteilt, die unglaublich freundlich und sicherlich auch sehr, sehr kompetent war, aber die selber nicht HIV-positiv war. Und das habe ich in dem Moment im Kopf gehabt, dass ich mir dachte, ja, was weißt du eigentlich, was du mir gerade erzählst? Du bist ja nicht in dieser Situation. Das war so der Gedanke, den ich in dem Moment hatte. Und sie hat erzählt und geredet und mir irgendwelche Listen natürlich mit an die Hand gegeben, was sicherlich auch sehr wichtig war. Ich hatte aber in dem Moment im Kopf einfach ganz andere Gedanken und dachte mir, naja, was weißt du in dem Moment eigentlich? Brauche ich jetzt irgendjemanden, der mich versteht? Und dann bin ich halt einfach wieder nach Hause gegangen, habe gesagt, vielen Dank, ich war sehr gefasst und habe mich dann glücklicherweise meiner besten Freundin damals anvertraut. Und das hat sehr, sehr gut getan. Und danach, muss ich sagen, sah die Welt schon mal ganz anders aus. Das war schon der erste wichtige Schritt.
Okay, das hast du auch direkt noch an dem Abend gemacht?
Ja. Okay. Und das wie bist du da mit deiner Familie umgegangen?
Das ist wieder ein anderes
Also
Thema.
Wenn das zu intim ist, dann also,
nein, es ist absolut nicht zu intim. Mit der Familie hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich habe es meiner Mutter und meinem Bruder erzählt. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist 12 Jahre älter. Und den beiden habe ich es erzählt, getrennt voneinander. Und ja, wie die Reaktionen halt sind, wenn man Bilder aus den 80ern, frühen 90ern im Kopf hat, vielleicht noch die alten Filme gerne geschaut hat, wie Philadelphia oder sowas. Mhm. Ja, natürlich, okay, wirst du jetzt sterben? So, die erste Frage. Oder wann wirst du sterben? Ja. Und dann musste ich natürlich auch erstmal Aufklärungsarbeit betreiben in dem Fall. Das war glücklicherweise schon ein halbes Jahr nach meiner Diagnose, dass ich das meiner Mutter und meinem Bruder erzählt habe. Aber eigentlich willst du es ja, wenn du es Familie oder Freunden erzählst, erzählen, damit du es los hast, damit du diese Last von dir bekommst und einfach diesen mentalen Ballast abwerfen kannst. Aber in dem Moment musst du einfach eher für die anderen da sein und musst sagen, nein, mir alles gut, ich kann ganz normal leben, mir geht's gut. Und bist halt beschäftigt zu gucken, dass es ihnen irgendwie gut geht und sie sich keine Sorgen machen.
Und das ist ja eigentlich auch schon mal ein ganz falscher Grundsatz. Ja. Also, sorry Leute, kriegt einen Arsch hoch, klärt euch mal über das Thema auf, weil ich finde nichts Schlimmeres, als dass dann jemand, der sich zum Beispiel dann infiziert hat, dann auch noch in der Verantwortung ist, die Leute aufzuklären. Also das kann doch nicht sein, weil man hat schon dann ja in dem Moment erstmal eine Bürde zu tragen und ist ja damit schon sehr beschäftigt. Und wenn man dann überlegt, man braucht jetzt auch noch die Verantwortung, dass man den Leuten noch erklärt, nein, man stirbt nicht, es ist unter Therapie, alles in Ordnung und man lebt ganz normal, finde ich einfach
schwierig. Aber das ist halt so einfach gesagt, nicht? Und so gerade also Generationen wie unsere Eltern zum Beispiel, ist das halt so. Für uns ist es seit dem Outing ein Thema, was einfach konstant da ist. Das ist, du gehst in die Schwulenbar und das Erste, was du siehst, sind irgendwie Flyer von irgendwelchen AIDS-Hilfen und sowas. Das ist quasi von Tag 1 ist es irgendwie da. Und das, meine Eltern, ich glaube, meine Mutter war noch nie in der Schwulenbar. Also,
aber guck mal, alleine Schule, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist.
Ja klar, Schule, das sollte aufgeklärt werden. Aber sonst da, also ich glaube, dass da Sorgen, dass Eltern sich Sorgen machen und dass man da so ein bisschen, ja klar, in erster Linie, es ist natürlich dein Geschehen, dein Leben, aber so ein bisschen, ich kann das irgendwie schon verstehen, dass Eltern da vielleicht so ein bisschen
es dann... Gibt halt
nein, aber wenn wir überlegen, in der Schule war es ja so, da haben wir zwar HIV angeschnitten, oder es wurde auch drüber gesprochen, aber sorry, bei uns wurde nicht erzählt, dass es unter Therapie einfach ist zu leben und dass es keine Probleme mit sich bringt. Und da denke ich mir so, da müssen wir ansetzen, weil klar, dass wir jetzt meiner 94-jährigen Oma brauche ich das auch nicht mehr erklären, weil da kommt die auch nicht mehr mit. Ja. Außerdem rede ich mit der jetzt nun mal nicht über mein Sexleben, aber...
hört sich an, jede Podcast?
Die hört ihn zum Glück nicht.
Wer weiß.
Bist du allerdings davon spannend ehrlich?
Nee, aber dann denke ich mir halt so, wenn wir doch in der Schule anfangen, dann haben wir wenigstens durch die nächsten Generationen, dann ist es zumindest schon mal besser aufgeklärt und sollte zumindest auf einen besseren Weg führen, dass wir natürlich nicht mehr alle älteren Generationen da genau abgeholt bekommen, ist okay, aber sorry, also jeder sollte seinen eigenen Anspruch haben, ein bisschen was über
voll
wichtige Dinge zu erfahren und seine Allgemeinbildung zumindest auf einen normalen Standard zu bringen.
Ja, und jeder kann ja in seinem Dunstkreis irgendwie aufklären, also ich habe es auch, klar ist es in dem Moment irgendwie schwierig, wenn du dann natürlich erstmal auf die anderen gucken musst, aber andererseits, wie du gesagt hast, man kann mit HIV mittlerweile ohne Probleme ganz normal leben, du wirst genauso alt wie jeder andere, kannst eine Familie planen, kannst Kinder haben, es ist alles kein Thema. Von daher kannst du auch aufklären und sagen, okay, ich kann mich jetzt hinten anstellen, irgendwie ist medizinisch, ist alles wunderbar, es funktioniert und ich kann mir irgendwie einen Kopf machen und andere aufklären in dem Moment. Also das ist...
Ja, ja. Genau, also man nutzt es ja auch, wir klären ja dann auch in unseren Kreisen auf, sage ich mal, oder ob es jetzt mit Podcast ist oder auch so im Freundeskreis, weil da hatte ich auch meine Mädels, meinst du denn, da hat teilweise von denen hat keiner verhütet, wo ich einfach gesagt habe, ihr wisst aber schon, hier geht es nicht nur um die Kinder, ne?
Ja, wenn sie verhüten, dann nur wegen
Kinder. So, weil das ist immer so dieser Standardsatz, wo ich mir denke, ach so, Geschlechtskrankheiten gibt es bei euch nicht oder was? So, also ne, das sind halt, ja, salopp gesagt.
Ja, aber es ist ja auch eine Schwulenseuche, ne?
Also, nein, du genau, das ist nein, das halt.
Das ist ja das Schlimme.
Und das darf man halt nicht vergessen und da sage ich wieder zu gerne, wie letztes Jahr die Studie berichtet hat, dass die Ansteckung bei Heteros höher war als bei Homosexuellen. Also das ist halt...
Das hast du aber schön gesagt, Homosexuellen.
Das habe ich auch gerade gemerkt. Was war das für ein... Homosexuellen.
Ja, das war dann fabulous.
Nein, aber ne, das ist halt das... Und das muss auch mal ein bisschen bewusst werden in der Gesellschaft. Leute, wir sind, was das angeht, gerade auch durch PrEP und Sonstiges, wo wir uns alle regelmäßig testen lassen, wo wir ein ganz anderes Testverhalten schon haben, sind wir da so viel fortschrittlicher als unsere Kollegen der Hetero-Welt.
Ja, das war jetzt auch so lapidar dahingesagt gerade, aber das ist ja das, was viele wirklich denken, dass es nur homosexuelle Männer betrifft. Und das ist so traurig, weil wenn jetzt ein Hetero-Mann oder eine Frau zu einem HIV-Test geht, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation bei homosexuellen Männern. Okay, man rechnet ja irgendwie schon fast damit, dass man sich mal testen lässt oder dass da vielleicht auch irgendwas passieren könnte. Aber welcher Arzt beispielsweise würde jetzt einer heterosexuellen Frau einen HIV-Test hinlegen? No. Oder wenn die ein positives Ergebnis bekommen, welcher heterosexuelle Mann wird da nicht in eine Ecke gedrängt? Die meisten sagen, ja, ach, du hast sicherlich was mit einem Mann gehabt. Also ganz, ganz absurde Sachen kommen ja dann auf.
Wir haben jetzt irgendwie gefühlt 18 verschiedene Themen gerade angesprochen. Ich versuche das mal ein bisschen wieder in geregelte Bahnen zu lenken.
Zu was spät. Mich,
ja, das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe dreimal versucht, dazwischen zu grätschen und dann dachte ich,
bringt doch
der hat sich so in Rage geredet, da kann ich jetzt nicht gegen.
Nee, ich wollte auch. Ich habe es gemerkt und habe auch kurz überlegt, ob ich dir jetzt wieder Raum lasse. Nee, wollte nicht.
Wir haben so ein bisschen Aufklärung von Familie, Freunde, Freundinnen, Schule als Thema gehabt. Was ja oft da gut funktioniert, trinkt einfach meinen Wein, was da ja oft gut funktioniert, ist, sind ja auch so Serien und Filme. Und ich finde, es gibt sehr, sehr wenig gute Repräsentation von HIV und dann vielleicht auch AIDS zu einem späteren Stadium in Filmen und Serien. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich mich geoutet habe, hat meine Mama gesagt, ja, Philadelphia, das ist so ein guter Film, aber da musst du echt aufpassen, Mirko, so. Und dann dachte ich, okay, cool, danke, dass das der Film ist, mit dem du mich jetzt irgendwie verbindest. Ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geguckt, die hieß Merlí. So eine spanische Serie. Da kommt dann auch dieser Status.
Ist das an dieser Schule?
Ja, da geht es um Philosophie und sowas. Und da war ich... Da war ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das eine gute oder schlechte Darstellung von HIV fand, weil ich fand es so ein bisschen, es wurde so ein bisschen wieder wie so eine Bedrohung und sowas ganz Schlimmes dargestellt und dachte so, ich hoffe, vielleicht kommt jetzt eine dritte Staffel und ich hoffe, dass sie da irgendwie den Bogen spannen, dass das, wie gesagt, mit einer Therapie sehr, sehr gut, ein sehr, sehr gutes Leben bezeichnen kann. Aber ich habe im ersten Moment gedacht, uff, also das fand ich jetzt irgendwie als Plot-Element ein bisschen problematisch. Kennst du irgendeinen Film oder eine Serie, in der das gut dargestellt ist?
Nee, tatsächlich nicht wirklich, aber ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Wie willst du es darstellen, dass es sich eignet, um einen Film oder eine Serie draus zu machen?
Nee,
wenn du es darstellst, wie es wirklich ist, dass du damit normal leben kannst,
genau.
Dann ist es nicht spannend. Natürlich musst du es irgendwie so ein bisschen reißerisch machen oder in die Vergangenheit gehen, aber genau, dann rollt es eben die Bilder auf, die heutzutage schon wieder.
Aber das wäre ja so, was ich meinte, dass quasi jemand ganz beiläufig erwähnen kann, ja, ich habe HIV und trotzdem funktioniert die Serie weiter. Aber klar, du hast natürlich recht, ist jetzt plottechnisch nicht so wahnsinnig spannend.
Ich komme jetzt wirklich gerade nicht drauf, vielleicht fällt es mir später nochmal ein, aber ich habe ganz klar was im Kopf, wo ich weiß, dass da relativ normal mit umgegangen wurde.
Ja, vielleicht findet ihr ihr als Community, ich spreche euch jetzt ganz persönlich ab, vielleicht kennt ihr einen Film oder eine Serie, wo das sehr gut dargestellt ist.
In die Kommentare.
Wo man das vielleicht auch mal seinen Eltern oder Freunden oder Freundinnen zeigen kann, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte damit haben, weil die sich das dann besser vorstellen können. Darum ging es mir eigentlich.
Ansonsten spielt er denen nochmal schwanz und ehrlich alle HIV-Folgen vor.
Ja. Ihr wisst gar nicht, wie oft wir verlinkt worden sind oder wie viele Nachrichten wir bekommen haben nach diesen HIV-Sendungen, die wir gemacht haben.
Da sind wir sogar im Radio in Österreich gelandet.
Ja, wo Leute gesagt haben, Gott sei Dank weiß ich das jetzt. Und ich dachte so, wieso wusstest du das noch nicht? So, ja. Das ist wirklich manchmal absurd. Du hattest eben erzählt, dass dir eine Last von den Schultern gefallen ist, als du das deiner besten Freundin erzählt hast. Und meine Frage war jetzt tatsächlich nochmal, gab es irgendetwas an dem positiven HIV-Test-Ergebnis, wo du danach gedacht hast, okay, damit kann ich jetzt gerade nicht umgehen? Hat das irgendwas mit deinem Mental Health gemacht oder war das für dich Gott sei Dank relativ easy, weil du sehr schnell dich einer Person öffnen konntest?
Also das Öffnen hat natürlich sehr, sehr gut getan, aber nichtsdestotrotz war ich mental da erstmal tatsächlich nach der Diagnose am Boden, eben weil ich keine Ahnung hatte, was das jetzt eigentlich bedeutet, die Diagnose. Also für mich war es okay, ich bin jetzt HIV-positiv und jetzt? Ich weiß nicht, was weiterkommt. Ich hatte mich noch nie damit beschäftigt, nicht über den Fall nachgedacht, dass es eintreten könnte und mich auch nicht informiert. Von daher war ich mental erstmal wirklich down und habe gedacht, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie informieren. Ich muss mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, wie lange ich noch zu leben habe. Jetzt im Nachhinein klingt das für mich total absurd, wenn ich das so erzähle. Und ich glaube, da hat sich jetzt auch schon viel, zumindest in unserer Community, getan, dass man weiß, zumindest der Tod steht jetzt nicht vor der Tür, wenn man die Diagnose bekommt. Aber bei mir damals war es gefühlt dann so. Und ich habe mich dann informiert, habe dann mir im Internet tatsächlich diverse Videos angeschaut auf YouTube von Menschen, die halt erzählen, wie sie mit HIV leben. Da gab es damals nicht so viel. Aber das war für mich so krass, das hat so gut getan. Und ich habe mir gedacht, hä, das sieht man den Leuten ja gar nicht an. Die schauen ja alle so normal aus, die schauen ja alle so gesund aus und die leben irgendwie alle noch so.
Die lügen da.
Gibt's doch gar nicht, ja. Und dann habe ich wirklich so über Wochen langsam realisiert, umso mehr ich mich informiert hatte, eingelesen, Videos geschaut, dass man damit wohl doch leben kann und auch gut leben kann noch.
Hattest du irgendwie noch ein, ich sag mal, in irgendeiner Form Support-System, außer deine beste Freundin und offenbar YouTube-Videos?
Lange Zeit nicht. Also ich habe mich lange Zeit wirklich dann nur den engsten Freunden anvertraut und habe die Angebote, die es eigentlich gibt und die so wertvoll sind, gar nicht wahrgenommen. Also es gibt ja diverse Unterstützungsangebote, Selbsthilfegruppen, es gibt viele Veranstaltungen, Infoveranstaltungen bei AIDS-Hilfen und so weiter. Das habe ich leider rückblickend wirklich leider alles nicht wahrgenommen, sondern habe mich da so ein bisschen zurückgezogen und es im privaten Umfeld ausgemacht. Hat einige Jahre gebraucht. Also ich habe tatsächlich erst so nach 5 Jahren wirklich angefangen, mich oder das Ganze nochmal auszugraben. Also ich hatte es eigentlich abgehakt, gedacht, ich kann gut damit leben, passt schon. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwie, da muss ich noch was machen. Habe es dann nochmal ausgegraben und geschaut, okay, wie kann ich jetzt das nochmal aufarbeiten für mich? Und ja, das war dann so der Punkt, wo ich dann auch wirklich dazugekommen bin, mal andere Menschen mit HIV irgendwie zu kontaktieren und zu sagen, okay, gibt es irgendwie Möglichkeiten, anderen Leuten das zu erleichtern, was ich damals durchlebt hatte, weil ich hatte eben keinen positiven Menschen, mit dem ich sprechen konnte, weder in der AIDS-Hilfe damals bei der Diagnose, es war halt eine Dame, die dort gearbeitet hat, noch danach. Ja, und dann bin ich aufs Buddy-Projekt tatsächlich gekommen von der Deutschen AIDS-Hilfe, wenn euch das was sagt.
Das sagt mir jetzt erstmal noch gar nichts, aber vielleicht kannst du das mal so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen.
Jetzt hast du dich aber schön künstlich blöd gestellt.
Ich will es halt nicht selber erklären.
Ja, war mir schon klar. Ich wollte es trotzdem gesagt haben.
Ja, vielen Dank.
Ja, erkläre ich gerne. Genau, das Buddy-Projekt ist ein Projekt, in dem HIV-positive Menschen allen Alters, aller Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung ehrenamtlich tätig sind und für Menschen, die frisch ihre Diagnose bekommen, zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, eben als sogenannte Buddies, als Kumpel, mit denen die Leute einfach auf Augenhöhe reden können und dass sie einfach kurz nach der Diagnose jemanden haben, mit dem sie wirklich quatschen können, der weiß, was in ihnen vorgeht. Das ist so der Grundgedanke hinter diesem Projekt.
Und du bist jetzt vermutlich auch ein Buddy, so habe ich das so ein bisschen rausgehört.
Genau, also das war damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich hatte damals niemanden, mit dem ich reden konnte oder habe mir niemanden gesucht, aber jetzt gibt's dieses geile Projekt und oh, da würde ich gerne mitmachen, da hätte ich eigentlich voll Bock drauf und glaube, das ja, bringt wirklich was. Ich hätte mir damals jemanden gewünscht, mit dem ich reden kann, der ein Buddy ist für mich und genau, dann habe ich mich da...
Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann so einen Chat oder werdet ihr quasi per Telefon zusammengeschaltet, seid ihr in Zoom-Calls? Ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, was dann genau passiert. Also jemand bekommt eine HIV-positive Diagnose und dann?
Genau. Und dann, ja, das ist die große Hürde. Man muss natürlich erstmal drauf kommen, dass es dieses Projekt gibt. Mhm. Aber da gibt es Infomaterial, das bei Ärzten und Arztpraxen ausliegt. Das Ganze ist online sehr gut zu finden. Und letztendlich kann man dann eben auf der Website des Buddy-Projekts von der Deutschen AIDS-Hilfe sich ja sozusagen den Buddy aussuchen, der zu einem passt. Da sind so ein paar Profiltexte dabei und bekommt so ein bisschen Info. Und die Person kann man dann quasi per Mail anschreiben und dann macht man sich einfach einen Termin aus, idealerweise für ein persönliches Treffen, wo man dann einfach wirklich quatschen kann über Gott und die Welt, über alles, was einen gerade beschäftigt.
Das klingt auch nach einer wahnsinnig spannenden Erfahrung, auch aus deiner Perspektive quasi, weil da lernst du ja jetzt wirklich dann viele Leute kennen, die in super vielen verschiedenen Lebenslagen sich befinden. Hast du das Gefühl, dass den Leuten das dann auch direkt hilft? Oder also was ist so, warum machst du das? Also gibt dir das irgendwas?
Ja,
quasi. Ja, ist eine doof gestellte Frage.
Nee, es ist eine berechtigte Frage. Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, das ist wirklich beidseitig extrem hilfreich für die Person, die frisch die Diagnose HIV bekommen hat, natürlich mit jemandem zu sprechen, der das Ganze auch durchlebt hat, und Fragen stellen zu können, ist unglaublich wichtig. Aber auch für mich ist es was, wo ich denke, ja, es tut unglaublich gut, das zurückgeben zu können oder das geben zu können, was ich gerne gehabt hätte. Und auch andererseits lerne ich dadurch ja auch total viel. Wie du gesagt hast, man lernt ganz viele neue Leute kennen. Der Horizont erweitert sich. Also, ne, klar, ich bin schwuler Mann, ich bin ja auch irgendwie so in dieser Community-Blase gefangen, und den ersten, den ich quasi als Buddy dann begleitet habe, in Anführungsstrichen, war ein heterosexueller Cis-Mann, der sich bei einer Prostituierten mit HIV angesteckt hat, und das ist natürlich auch so ein bisschen fernab meiner Lebenswelt damals gewesen und hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es eben nicht nur ein schwulen Thema ist oder nicht nur in unserer Community, ja.
Aber Respekt, dass du es machst. Also ich stelle mir das, also ich glaube, dass auch egal wie gefestigt du bist und wie gut du damit umgehen kannst, ist es, glaube ich, nicht für jeden was, dann irgendwie sofort mit Menschen in Kontakt zu treten, die gerade ihre Diagnose bekommen haben, weil die halt super auch wahrscheinlich voll aufgelöst sind, vielleicht teilweise. Also so stellst du mir zumindest vor. Ich glaube, ich könnte es.
Aber das ist so schön, dass es das gibt, weil ja, ich einfach aus eigener Erfahrung mitbekommen habe bei jemandem, dass er genau dadurch eben super aufgefangen wurde, weil er eben nicht drüber reden kann.
Ja, ja.
Und das ist halt so eine Sache, wo ich einfach sagen muss, ey, ich bin so glücklich, dass es sowas gibt, weil einfach aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, oder dadurch, dass ich es live mitbekommen habe, dass es einfach mega gut hilft und dass die Leute wirklich da sind.
Ja, ich habe mir das früher immer so vorgestellt, ich meine, ich bin jetzt auch schon 34, 33, auf jeden Fall alt. Ach, ja, und ich glaube, meinen ersten.
Kommen schon die Schweißperlen von der Stimme.
Damals, vor 10 Jahren, das ist mein damals vor 10 Jahren, da habe ich tatsächlich gedacht, okay, wenn das jetzt passiert, dann falle ich in ein tiefes Loch und komme da nicht mehr raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch andere Leute gibt, die vielleicht auch noch uninformiert sind oder uninformierter, und dann denen sowas sehr helfen kann, so ein bisschen, okay, das ist kein Ende jetzt hier. Das ist wirklich was, wo ich rauskommen kann und mit der Hilfe von anderen Leuten und zum Beispiel dann dir, dann mit den richtigen Fragen da wirklich die Möglichkeit habe, mit einem guten Gefühl in die Zukunft zu gehen.
Aber ich glaube, wir alle haben damals anders gedacht. Also ganz ehrlich, ich könnte mich dafür einfach nur ohrfeigen, wenn ich überlege, was ich mit 18 noch gesagt habe, wenn man mich gefragt hat, was wäre denn wenn? Also die Antwort, die will ich gar nicht mehr aussprechen, ja. Aber weil ich mich einfach auch dafür schäme, dass ich so ungebildet war einfach auf dem Gebiet, ja. Und deswegen, also meine Devise ist einfach Bildung, Bildung, Bildung. Und
ja, deswegen ist es so gut, dass es so viele tolle Sachen gibt, wo man sich einfach informieren kann, wo es einfach auch als normal da und auch als normal dargestellt und normal auch eben ist, dass man weiß, ja, du kannst ein ganz normales Jahr normal damit. Ja, ist nur mal ein Wortgebrauch. Und dass du kannst nochmal normal
damit. Ist nur mal in seinem Wortgebrauch, wir können es nicht ändern.
Das ist immer da.
Es ist halt leider
wird immer benutzt. Aber es ist so wichtig, dass es eben viele wichtige Dinge gibt und gute Dinge gibt, um damit umzugehen.
Es ist ja schön, wenn du aufgefangen bist oder aufgefangen wirst, wenn du die Diagnose bekommst. Aber man kann ja vorher schon ansetzen. Man kann ja vorher schon ansetzen und sich selber informieren und einfach irgendwie schlau machen. Was bedeutet es denn, auch wenn ich negativ bin, was bedeutet es denn heutzutage mit HIV zu leben?
Ja.
Das ist unglaublich wertvoll und es würde vieles erleichtern.
Werbung.
Und um Wissen soll es auch jetzt gehen, denn du bist nicht nur in einer Funktion heute hier, sondern in zwei. Und vielleicht magst du deine zweite Funktion jetzt auch mal einmal kurz erzählen.
Ja.
Nein. Keine Lust mehr.
Ich bin weg. Genau, ich habe ja schon gerade so erzählt, dass ich mich ehrenamtlich engagiere und dass das so ein bisschen auch meine Passion ist, mittlerweile mich in dem Bereich HIV zu engagieren. Ich bin tatsächlich dann auch vor, jetzt sind es knapp 3 Jahren tatsächlich schon, auch beruflich, hauptberuflich in das Thema reingekommen und arbeite mittlerweile bei Vive Healthcare. Das ist ein Unternehmen, ein HIV pharmazeutisches Unternehmen, das sich zu 100% aufs Thema HIV fokussiert hat, sprich nichts anderes macht, sondern sich wirklich rein diesem Thema widmet. Und da arbeite ich seit jetzt knapp 3 Jahren als sogenannter Community- und Partnership-Manager. Klingt ganz abstrakt und kann keiner was damit anfangen mit dem Begriff. Letztendlich geht es darum, wirklich auch die Stimme von Menschen mit HIV zu hören, ins Unternehmen reinzutragen, damit man auch beispielsweise Produkte jetzt nicht an den Bedürfnissen vorbei entwickelt, sondern das Ganze auch in Forschung und Entwicklung beachtet, aber andererseits natürlich auch drauf guckt, okay, was können wir als Unternehmen irgendwie tun, um Stigmatisierung, Diskriminierung abzubauen, um Wissen zu verbreiten und das Thema HIV irgendwie auch im gesellschaftlichen Kontext irgendwie noch hochzuhalten.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, Wissen verbreiten oder Wissen weitergeben. Was sind denn so typische Themen, die ihr behandelt bei euch?
Ja, typisches Thema ist eigentlich tatsächlich, wie sieht das Leben mit HIV heutzutage aus? Wie lebt ein HIV-positiver Mensch eigentlich? Und muss man vor der Person Angst haben? Kleiner Spoiler, nein, muss man nicht.
Ich danke, hoffe, dass das haben wir die ganze Folge schon klar gemacht.
Man muss es nochmal deutlich sagen.
Nein, es wird immer noch jemanden da draußen geben, der vor die Wand gelaufen ist und es noch nicht
verstanden hat. Ja, der hat das jetzt vermutlich, aber wenn er jetzt das immer noch nicht verstanden hat, nach 30 Minuten Unterhaltung mit Basti, dann kann ich es halt auch nicht mehr verstehen. Dann tut's mir leid, dann habt ihr echt alle den Schuss nicht gehört. Genau, also Spoiler, man muss keine Angst vor HIV-positiven Menschen haben. Das Erste, worüber ich jetzt gerade mal kurz reden möchte, weil ihr habt eben auch uns Wissen vermittelt, kurz bevor die Sendung hier angefangen hat, ich habe es nicht vergessen, habt ihr darüber geredet, dass es eigentlich uncool ist, wenn man zu HIV-positiven Menschen Betroffene oder Infizierte sagt oder HIV-Infizierung, ich weiß gar nicht genau, welche Worte genau. Magst du einmal sagen, warum und was spezifisch auch man vermeiden sollte?
Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr persönliche Wahrnehmung, okay. Aber ich und die meisten HIV-positiven Menschen oder Menschen, die mit HIV leben, die ich kenne, empfinden das halt so ein bisschen als implizierte Opferrolle. Also wenn du sagst, jemand ist Betroffener oder die Person als Betroffener bezeichnest, impliziert das eben so eine Ohnmacht und sowas. Es wurde so über dich drüber gestülpt irgendwie. Du leidest darunter unter dem Ganzen und das ist eben genau der Punkt. Man leidet ja heutzutage nicht mehr unter dem Virus oder unter HIV, sondern eigentlich unter dem ganzen Stigma. Sozialen, was dann so dranhängt, das Stigma, die Diskriminierung.
Was kann man denn, also wenn aber dann sage ich...
Nick, warum komm. Ist es aber in deinem Wortgebrauch? Was ist da los?
Was? Menschen mit HIV, hast Wort? Du gerade gesagt, ist ein Wort, was man...
Genau, Menschen mit HIV-positiv.
Ja, HIV-positive, Menschen, die mit HIV leben, ich glaube, da kann man genug umschreiben.
Ja. Wir haben jetzt quasi da schon ein bisschen Wissen weiterverbreitet, aber es gibt ja auch so ein paar Klischees und Mythen, die wir jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen aus der Welt schmeißen können. Und eins, ich glaube, das, was wir am häufigsten hören oder was am häufigsten, glaube ich, in unserer Community auch oft noch vorkommt, ist, wenn ich mit jemandem schlafe, der HIV hat, dann stecke ich mich automatisch an. Was würdest du sagen, ist ein Mythos oder ein
Also, naja, man muss natürlich da differenzieren. Der wichtige Punkt ist halt, weiß die andere Person, ob sie HIV-positiv ist oder nicht. Weil wenn jemand weiß, dass er HIV-positiv ist, dann nimmt er mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Therapie. Also über 95% der Leute, die wissen, dass sie HIV-positiv sind, nehmen eine Therapie. Und zu einem sehr großen Teil ist die Therapie dann auch erfolgreich. Das bedeutet, dass der Virus dann im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Also das, was man vielleicht schon mal gehört hat, unter der Nachweisgrenze sein. Und das bedeutet, dass man dann als HIV-positiver Mensch den Virus auch bei ungeschütztem Sex nicht mehr übertragen kann. Also sprich, wenn ich jetzt wie ich HIV-positiv bin, ich bin unter erfolgreicher Therapie, man kann den Virus in meinem Blut nicht mehr nachweisen. Wenn jetzt jemand mit dem ungeschützten Sex hat, dann kann die Person sich nicht infizieren.
Kann ich auch bestätigen. Ich hatte zweimal oder dreimal.
Nicht mit mir.
Nein, nicht mit dir, Basti.
Ja, super, liebe Familie, ihr hattet liebe Freunde, schon lieber Schatz, was? Nicht mit mir.
Der hat offenbar zu liebe Grüße.
Nein, sondern oh mein Gott. Aber aus Erfahrung sprechen, ich hatte 2-3 Mal Sex auch ungeschützt. mit jemandem, der positiv war und ist. Ja, da steckt man sich nun mal nicht an. Also das kann man schon so bestätigen.
Man steckt sich nicht automatisch bei Menschen an, die HIV positiv sind. Das können wir schon mal debunken, ist auf jeden Fall falsch. Dann gibt es, was ich ja total häufig höre, so HIV-Therapie. Das ist ja irgendwie immer das gleiche Wort, wenn man... Ne, TAS sieht man häufig noch in so Profilen, aber was
sieht man?
TASP. Magst du das einmal über?
Kenn ich auch nicht.
Die Abkürzung?
Genau, Treatment as Protection. Ah, okay. Also sprich, dass du eben, wenn die andere Person, die HIV positiv ist, bist du als HIV-Negativer quasi geschützt, weil die Person Therapie nimmt und dann eben unter der Nachweisgrenze ist im Normalfall.
Vielen Dank für die Erklärung. Nochmal kurz Wissen weitergegeben. Das steht manchmal wirklich in Profilen.
Habe ich noch nie gesehen.
Bei Grindr kann man das, glaube ich, sogar angeben. Ich glaube, wer Buddy kennt, da kann man das, glaube ich, auch angeben. Was gibt's noch? Romeo gibt's noch. Da weiß ich gar nicht, ob man es angeben kann.
Ich bin immer wieder verwundert, wenn Leute noch Romeo benutzen, ne?
Das ist süß, aber irgendwie. Kennt ihr aber auch noch Funky Boys? Funky Boys gibt's halt auch noch.
Das gibt's es noch?
Nee, also
es gibt noch
Funky Boys. Das gab es ja.
Aber das war
meine größte Plattform. Funky Boys und
Gay Romeo.
Also Gay Romeo. Ich habe angefangen mit Knuddels.
Nee, Gay Chat war das. Gay Chat war das.
Nee, bei mir war es Chat Roulette.
Ich habe wirklich.
War auch hart.
Du bist direkt in die
Vollen. Chat Roulette hast du angefangen? Er ist
direkt in die Vollen gegangen, kann ich schon wieder nicht.
Naja, zurück zum Thema.
Lange Rede, kurzer Sinn. Vergiss den Spruch nicht.
Zurück zum Thema. Wir waren gerade bei HIV-Therapie und es wird ja auch immer gesagt, so ja, dann, wenn man eine Therapie macht, dann kann das ja sehr erfolgreich sein und man kann unter die Nachweisgrenze kommen. Aber es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre so eine Therapie immer gleich. Ist eine HIV-Therapie immer gleich?
Nee, eine HIV-Therapie ist nicht immer gleich. Letztendlich, also um nochmal auf den Satz zurückzukommen, im Regelfall ist es so, wenn jemand eine HIV-Therapie nimmt, dann ist er irgendwann auch unter der Nachweisgrenze. Okay. Also das ist jetzt nicht was völlig überraschend kommt, wenn man eine Therapie nimmt, sondern das ist eigentlich die Regel und auch das Ziel der Therapie. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Also ja sollte man nochmal sagen, ansonsten, was war nochmal die Frage?
Die Frage war, es ist immer die Rede von der HIV-Therapie oder von der Therapie. Und meine Frage war, ist das immer das Gleiche? Also beziehungsweise eine HIV-Therapie ist immer das Gleiche oder... Fragezeichen?
Nee, tatsächlich nicht. Also klar, man könnte jetzt meinen, es gibt ja mittlerweile verschiedene Darreichungsformen, aber wenn man sich jetzt mal die Tablette anschaut, auch das ist nicht immer das Gleiche. Okay. Also Tabletten enthalten unterschiedliche Wirkstoffe. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten und es ist nicht so ein One-Fits-All. Also man muss da wirklich oder sollte wirklich als Mensch mit HIV da offen mit dem Arzt auch sprechen und gucken, was denn persönlich passt. Es kommt auch darauf an, wie du dein Leben gestaltest, auf was du halt sonst noch Wert legst. Also es ist wirklich was ganz Individuelles und nur weil es eine Tablette ist, heißt das nicht, dass die eine jetzt für alle irgendwie ideal ist. Es findet sich für jeden halt was.
Okay. Wusste ich zum Beispiel bis gerade auch nicht. Wieder Wissen vermittelt. Sehr gut, heute machen wir einen guten Job. Und letzte Behauptung, wenn wir mehr über HIV lernen, also alle nicht nur HIV-positive Menschen an dieser Stelle, hilft das, Vorurteile abzubauen. Ja. Also vom Gefühl würde ich sagen, das ist richtig. Aber ich frage den Experten.
Ich sag ja.
Ach, das war eine Frage.
Ja, ich habe gesagt, das ist eine Behauptung.
Ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ja, also wenn wir uns alle wirklich... uns eingeschlossen. Ich glaube, es hat jeder immer noch Wissenslücken, aber wenn jeder sich so einen gewissen Grundwissensstand zu HIV schafft, würde das wirklich einiges bewirken. Also wenn du schon überlegst, wenn jetzt eine Person auf dich zukommt, die positive Diagnose bekommen hat, wenn du gut informiert bist, dann kannst du der Person ein bisschen die Ängste nehmen, selbst wenn die jetzt vielleicht nicht gut informiert ist. Also es würde unglaublich viel bewirken, ja.
Also weil selbst wenn du weißt ja nicht automatisch Bescheid in dem Moment und wenn du dann halt Leute um dich rum hast, die letztendlich da vielleicht sogar einfach bestens aufgeklärt sind, dann macht's das Ganze auch einfacher. Also deswegen.
Wenn ihr euch auch noch ein bisschen informieren wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt einfach mal auf www.livelife.com gehen und ich muss das einmal buchstabieren, weil die Website ist nicht so einfach zu finden. www.livelife.com. Ich hoffe, es war .de. Oh, ich werde schon so angeguckt von beiden Seiten. Hilfe!
Ab in die Shownotes damit.
Ihr findet es in den Shownotes.
Ja, das aber ihr jetzt kommt bei com auf die englischsprachige Seite bestimmt. Ich mache das einfach nochmal. www.livelife.de. Meine Güte.
Das wie das... Ja.
Wie das
Leben, was? Leben nur ohne Ehe.
Ja, genau. Nein.
Nee, das ist wirklich, also muss ich jetzt auch nochmal kurz betonen, es ist wirklich eine Seite, die auch mir persönlich damals weitergeholfen hat und umso cooler und spannender, dass ich die jetzt in meiner Position natürlich auch mit betreuen kann. Da haben wir echt coole Videos, die ihr euch anschauen könnt, von Menschen, die mit HIV leben. Wirklich auch tiefgehende Informationen, wenn ihr euch einlesen wollt in das Thema Nicht-Nachweisbarkeit, N gleich N unter der Nachweisgrenze und so weiter oder Übertragungswege. Also schaut gerne mal rein.
Da hatten wir auch dieses mega emotional schöne Video von euch beim Pride at Home, war das, ne?
Ja. Mhm.
Ja, das hatten
wir. Aber auch schon wieder gefühlt anderthalb
Ewigkeiten.
Ja. Meine Güte, die Zeit rennt.
Zeit werden wir alt.
Meine Güte.
Werbung Ende.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, Basti, heute hier zu sein und so viel Rede und Antwort zu stehen, weil ich weiß auch, dass das nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden willst, wo du denkst, so, hey, das ist wichtig, dass die Leute das auf jeden Fall noch mitnehmen?
Also erstmal ein großes Danke an euch, dass wir die Plattform haben und dass ich jetzt natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen konnte. Unterm Strich, wenn auch nur eine Person, die irgendwie die Folge gehört hat, mal jemandem begegnet, der HIV-positiv ist und dadurch irgendwie anders an die Situation rangeht, mit mehr Wissen, irgendwie mit mehr Feingefühl, dann war es das Ganze schon wert. Also von daher, da schon mal ein großes Danke an euch.
Unser Reden. Wenn wir nur eine Person erreichen, dann haben wir da schon viel erreicht.
Und redet mit euren Freundinnen und Freunden darüber, weil es ist wirklich am einfachsten, so Wissen zu verteilen. Und das kann, wenn ihr diese Folge gehört habt, wir haben das, glaube ich, nur einmal bisher gefragt. Schickt die auch gerne noch anderen Leuten. Das ist ein wichtiges Thema.
Ich wollte jetzt sagen, wenn ihr nicht darüber reden könnt, dann hört euch die Folge einfach gemeinsam an.
Klärt auf. Mhm. Ja. So. Ne? Und Mirko, wir gehen jetzt erstmal neue Schuhe kaufen, wie ich sehe.
Was ist da passiert?
Die ganze Folge stört mich das schon.
Ja, mein Schuh ist vorne kaputt gegangen. Ja, es ist ja kein Problem. Ich kann
doch, Schuhe wachsen. Doch, es ist ein Problem.
Dann deine Füße wachsen so.
Für Lars ist es ein Problem.
Mein Monk schreit.
Der macht mich fertig. Der macht mich so fertig, der Typ.
Nee, ich bin letzte Woche schon mit einem Luke auf ein Event gegangen, der mir dann nach dem Event zeigt, dass seine komplette Sohle unterm Schuh schon längst ab ist.
Der eigentlich hat vor allen Dingen letzte Woche seinen Knopf an seinem Sakko verloren. Ach, das war
alles,
richtig schön.
Da war alles schief.
Also, aber seid auch mit Menschen unterwegs, furchtbar.
Ja, wirklich.
Ja,
wir sind nicht alle so reich
wie du. Unsere Talents, also du, ihr spielt uns einfach nicht in nur ein, also haben wir schon kaputte Schuhe. Ja,
irgendwas macht ihr falsch, wenn eure Talents mehr Kohle habt als ihr.
So, aber was ich noch fragen wollte, möchtest du gleich noch zur Aftershow-Party bleiben?
Sehr gerne. Muss mein Gläschen ja noch leer trinken hier.
Das machen wir jetzt erstmal.
Ich wollte gerade sagen, voll. Das wird gleich wieder voll. Aber wir sehen und hören uns dann gleich auf Patreon. Da gibt es dann die Aftershow-Party zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben in dieser Staffel. Es wird jetzt auch in Zukunft wieder alten Content da geben. Der wird auch hochgeladen. Und ja, alles
ja, sonst, was wir so einen Scheiß da machen. Bla, folgt uns hier, folgt uns da.
Nee, das ist aber Micha.
Was heißt alter Content?
Ich wollte jetzt mal schneller sein.
Was für alter
Nein,
Content
von Steady, denn? Das kommt doch jetzt rüber zu Patreon.
Ach so, ja, genau. Und falls ihr uns immer noch auf Steady folgt, dann seid ihr selbst schuld. Folgt uns auf
Patreon.
Gott. Wow, das war so schlecht. Kommt siehst rüber. Du, deswegen sage ich ja, bla bla reicht auch.
Ja, das haben wir schon so oft gesagt. Das ist auch so ein bisschen, hier, wie heißt denn das nochmal, wie es in der Kirche machen mit diesen Dinger hier.
Kollekte.
Ja, genau, Kollekte.
Klingelbeutel.
So Klingelbeutel, genau.
Ja, wir müssen
ja, haben wir ja auch nötig, wie du merkst, weil Mirko hat nicht mal mehr Geld für Schuhe.
Ja. Ja, Leute, also folgt uns bitte. Wir brauchen neue Schuhe.
So, tschüss, ne?
Tschüss. Und danke, dass du da warst.
Danke euch.